Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re-Februar 2025. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Und wie immer dürft ihr euch auch am Ende auf die gute Nachricht des Monats freuen. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf eulemagazin.de. Und wenig überraschend, im kurzen Monat Februar fand ein großes Ereignis statt. Wir reden hier von der Bundestagswahl und so wird es auch bei uns Thema sein.
Ich glaube, dass es ja ungewöhnlich ist, weil wir ja immer sagen, wir nehmen die wichtigen Themen des Monats und kommen dann doch irgendwie bei zwei oder drei wichtigen Themen bei raus. Und jetzt ist Bundestagswahl gewesen und sonst nicht so viel.
Ja, Fasching würde sich natürlich irgendwie als kirchliches Thema auch anbieten, aber ich weiß nicht, ob es so spannend ist, wenn wir uns über unsere Verkleidungen austauschen. Und ich bin auch nicht der große Karnevalist, ersparen wir es uns.
Wir machen Bundestagswahl, aber wir machen das in mehreren Etappen quasi. Ne? Zuerst schauen wir uns das Ergebnis an, wie es sich jetzt darstellt und auch wie es eventuell gekommen ist. Und wir schauen natürlich mal in Richtung Ostdeutschland, weil ja die Eule da ihren Hauptsitz hat. Im zweiten Teil wollen wir dann schauen, was das eigentlich für die Christinnen und Christen bedeutet und für die Kirchen.
Genau, wir können auch mal überprüfen mit dem, was wir ja schon im Wahlcheck auch erörtert hatten in dem Podcast, was wir haben, was denn da dann überhaupt die kirchliche und die christliche Perspektive drauf sein kann auf das Ergebnis und was uns dann mutmaßlich erwarten kann in den nächsten Jahren.
Und, mein lieber Michael, es ist so, dass wenn dieser Podcast über den Sender geht, dann wird es in der Eule schon einen Artikel mindestens geben zu den Folgen der Wahl und noch zur Religionspolitik in der nächsten Legislatur des Deutschen Bundestages, also in den kommenden 4 Jahren.
Ja, wird natürlich wie immer alles, was wir erwähnen, unten in den Shownotes verlinkt, damit ihr das dann auch gleich alles schön finden könnt. Jetzt, wie versprochen, erstmal Bundestagswahl allgemein, Philipp, damit wir hier alle auf dem gleichen Wissensstand sind und wissen, worüber wir hier reden. Daten, Zahlen, Fakten.
Ich würde mal vom Großen ins Kleine gehen. Ja. Die Wahlbeteiligung ist von 76% bei der Bundestagswahl 2021 auf jetzt 82,5% gestiegen. Es gibt auch eine historische Parallele dazu. Das haben wir in den Links am Tag des Herrn in unserem wöchentlichen Newsletter auch gehabt, geschrieben. In dem vom Sonntag, nämlich dass auch gegen Ende der Weimarer Republik die Wahlbeteiligung sehr hoch war, obwohl da sehr, sehr viel häufiger gewählt wurde noch als heute. Ja, be that as it may. So, das Ergebnis. CDU, CSU haben die meisten Stimmen bekommen, allerdings nur 28,5%. Es folgen die AfD mit 20,8%, die SPD mit 16,4%, die Grüne Partei mit 11,6%, die Linke Partei mit 8,7%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist äußerst knapp mit 4,97% und die FDP deutlich mit 4,3% an der 5%-Hürde gescheitert.
Das war jetzt die feierliche Kundgabe der offiziellen Wahl.
Ja, Entschuldigung, man muss ja nochmal sagen, wo wir jetzt hier stehen. Ja, genau.
Also, was fangen wir jetzt mit dem Ergebnis an? Ich finde, was halt schon auch sehr auffällig ist, selbst wenn man hier jetzt von einem Wahlsieger CDU, CSU spricht und da ja auch durchaus zur letzten Wahl was obendrauf kam, muss man doch sagen, dass es sich hier um ein äußerst schlechtes Ergebnis handelt, vor allem, wenn man auch die Wahlumfragen der letzten Monate mit reinnimmt.
Wenn man mal bedenkt, dass hier wirklich ja auch eine Koalition, also eine bisherige Bundesregierung, die vorher schon zerbrochen war, klar, abgewählt wurde. Und zwar ziemlich deutlich. Ja. Ne? Die Parteien der Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP, mit sehr großen Verlusten, vor allem bei der SPD und bei der FDP. Und die FDP wurde wegen ihrer Performance in der Regierung und ihrer Rolle beim Ampelaus ganz aus dem Parlament gewählt. Und das halte ich alles schon auch für eine wahldemokratische Selbstverständlichkeit. Vielleicht zitiere ich einfach mal, weil das uns eigentlich ganz gut dahin bringt, was dann keine Selbstverständlichkeit mehr ist bei dieser Bundestagswahl.
Ja, mach mal.
Eine gescheiterte Regierung abwählen zu können, ist ein schönes Privileg. Und so sehen es ja viele BundesbürgerInnen offenbar, denn die Umfragewerte der CDU-CSU sind ja seit Monaten stabil. Die waren mal über 30% und jetzt sind sie halt knapp drunter. Zugleich deuten sie, weil sie eben so niedrig sind, darauf hin, dass es um die demokratischen Alternativen in Deutschland derzeit nicht sonderlich gut bestellt ist. Der Stil und die Ausrichtung der Politik des CDU-Chefs und Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, haben zu dieser Verunsicherung sicher beigetragen.
Woran lag das jetzt dann eigentlich, dass die CDU so schlecht abgeschnitten hat? Weil ich finde, alleine an jetzt dieser Taktik, die wir da jetzt noch mit den Abstimmungen hatten, wir hatten es ja auch im Podcast schon behandelt, zur Migrationspolitik kann es ja irgendwie auch nicht gelegen haben.
Finde schon fast, doch, würde ich sagen, ja. Das hat schon was damit zu tun, dass die Menschen weg von der Ampel wollten, aber der Union und Friedrich Merz auch nicht übermäßig vertrauen. Und dazu ist schon mal noch interessant zu wissen, dass die politischen Lager, wenn man das so möchte, das geht nicht ganz so auf, weil wir ja doch ganz viele Parteien in der politischen Mitte haben, ja. Aber wenn man jetzt quasi in dieser Mitte mal komplett trennt und dann auf die rechte Hälfte die CDU-CSU, die AfD und die FDP und auch die kleineren Parteien, die es noch gibt, Freie Wähler etc. schiebt und auf die linke Seite eben SPD, Grüne, Die Linke und dann kommen wir auch da wieder an so eine Partei, wo es schwierig wird mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, ne? Aber wenn man das jetzt mal so macht, dann sind diese Lager eigentlich über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik hinweg ziemlich stabil. Das heißt, wenn man wirklich quasi lagerübergreifend gewinnen will, dann muss man, das ist ja dieses alte Diktum, in die Mitte, ne? Denn die Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Und entweder zum Beispiel als Sozialdemokrat oder Sozialdemokratin total wirtschaftlich zum Beispiel überzeugen und darin ausgreifen, das war so das Erfolgsrezept von Gerhard Schröder, oder eben auf Seiten der Union wählbar sein, auch für Menschen, die vorher eben SPD und Grüne gewählt haben. Und es sind ja auch SPD und Grünwähler zur CDU, aber das hätten noch viel mehr sein können, wenn diese Manöver im Januar und im Februar nicht gewesen wären. Da bin ich mir schon ganz, ganz sicher, dass viele Leute das abgeschreckt hat. Und dann gibt es sowieso noch mal so eine Abschreckung von Friedrich Merz. Der ist nur einfach auch nicht wirklich beliebt, hat schon immer auch polarisiert. Und es gibt einfach auch Demografien und Milieus, die Friedrich Merz sehr abstoßend finden. Frauen zum Beispiel. Was ich jetzt spannend finde, ist, Friedrich Merz wollte ja, und das hat er ja bis zuletzt gesagt, einen Politikwechsel. Das Spannende ist, dass er und aber auch zum Beispiel die CSU in Bayern mit Markus Söder gerade so viele Stimmen erreicht haben jetzt bei der Bundestagswahl, wie auch SPD und Grüne gemeinsam. Man sieht einfach, dass das Ergebnis dieser Bundestagswahl jetzt kein Politikauftrag ist für einen kompletten Wechsel der bisherigen Regierungslinie, sondern eigentlich so ein bisschen schon ganz typisch deutsch, so ein Kontinuitätsbedürfnis durchaus da ist.
Und es war ja auch bei diesen ganzen Duellen und so, die wir jetzt noch vorher hatten und Diskussionsrunden und sogar bei den Grünen ging es ja ständig nur noch um die Migrationspolitik. Als sei das jetzt irgendwie das einzige Thema, was uns hier in Deutschland als Normalsterbliche zu beschäftigen habe. Das war ja schon durchaus auch ein Problem für Merz, wie sich jetzt zeigt. Also diese Strategie ist ja nicht aufgegangen, jetzt dieses Migrationsthema in den Mittelpunkt zu rücken.
Nee, absolut nicht. Also die ist aufgegangen, die Strategie. Es haben zwei Parteien nämlich davon profitiert, nämlich die AfD und die Linke. Aber es ist überhaupt nicht aufgegangen für die CDU. Es ist auch nicht aufgegangen für die SPD und die Grünen. Wobei ich jetzt die SPD mal ein bisschen fast rausnehmen wollte, weil da ist wirklich nochmal, diese Abstrafung, die sie da erfahren hat, hat glaube ich nochmal andere Hintergründe. Aber bei den Grünen ist das ganz eindeutig der Fall gewesen. Die hat ja viele, gerade auch junge Wählerinnen, an die Linke verloren. Da sind die Grünen auch an ihren eigenen Selbstwidersprüchen, die sie jetzt in der Legislatur sich erarbeitet haben, auch an der Wahlurne tatsächlich dann ein Stück weit gescheitert.
Also deine These ist ja jetzt ja schon gewesen, dass der Wählerwille darin besteht, eine Kontinuität herzustellen und zeigt sich ja auch durchaus daran, dass, wenn ich das jetzt richtig sehe, es ja eigentlich nur eine realistische Option im demokratischen Parteispektrum gibt für eine Regierungskoalition, nämlich die GroKo Light, die GroKo auf Diät oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, mit den drei Parteien CDU, CSU und SPD.
Ich habe in der Eule reichlich geschrieben über die letzten Jahre, über Friedrich Merz schon hinweg, über seine rechtspopulistischen Ausfälle, die einfach stilbildend für ihn sind, einfach wirklich schon über die letzten Jahre. Ja? Der Kommentar vom letzten Herbst trägt die Überschrift, huch, ein Rechtspopulist. Aber natürlich ist die CDU als Ganzes keine rechtspopulistische Partei. Sie steht in der Versuchung, dieses Feld zu bedienen. Aber die CDU ist genauso wie die SPD und die CSU tief verwurzelt in kommunalen Strukturen, in der Landespolitik. Und wir haben in Deutschland eine Konsensdemokratie, insofern als dass immer dann, wenn es wirklich wichtig wird, wenn große Reformen anstehen, wenn wirklich große Entscheidungen anstehen, ne? Jetzt wird halt über die Schuldenbremse diskutiert und über die Aufrüstung im Kontext der neuen US-Regierung und ihrer Aussagen über Europa. Es geht um die Herausforderungen der Klimakrise weiterhin. Also das sind alles Fragen, die werden ohnehin von allen Parteien beantwortet werden müssen. Diese Vorstellung von Politik nach dem Motto, ich gehe zur Wahlurne, wähle jemanden und das wird dann das ganze Gegenteil von dem, was vorher war. Das geht halt in einem föderalen System in Deutschland, ich finde, zum Glück eben nicht. Und es gibt auch eine deutsche Tradition der Kontinuität von Regierungen, dass außenpolitische Grundsatzentscheidungen nur gemeinsam dann auch wirklich geändert werden und man daran festhält, dass gesellschaftspolitische Fortschritte, wie zum Beispiel die Ehe für alle, nicht wieder zurückgedreht werden. Insofern, also da hinter manchen von dem stehen im Moment Fragezeichen, weil die CDU-CSU zum Beispiel in den Wahlkampf gezogen ist und gesagt hat, sie möchte an das Selbstbestimmungsgesetz nochmal ran. Ich bin überhaupt kein Freund der GroKo, die ich auch weiterhin GroKo nenne, und zwar nicht, weil die Prozentanteile jetzt bei der Bundestagswahl das noch hergeben würden, sondern weil das einfach die bestimmenden, auch in den Ländern und Kommunen bestimmenden Parteien in Deutschland sind. Und insofern ist eine CDU-CSU-SPD-Koalition immer auch ein Riesenkompromiss, aber typisch Deutschland, auch für Krisenzeiten, ne? GroKos hat es immer gegeben, tatsächlich dann auch prozentuale GroKos hat es immer gegeben in großen Krisensituationen der Republik. Und wir haben eine riesige Krisensituation. Wir stehen mitten in der sozial-ökologischen Transformation. Wir haben immer noch den Ukraine-Krieg seit 3 Jahren. Wir haben jetzt mit Donald Trump eine riesige, auch sicherheits-, verteidigungspolitische Herausforderung für ganz Europa. Wir haben die Folgen der Corona-Pandemie, die sicherlich auch an der Wahlurne für einzelne Menschen noch eine Rolle gespielt hat. Also, das ist eine Krisensituation und daraus kann ich jetzt erstmal nichts Schlimmes empfinden, zu sagen, okay, dann machen das eben die bestimmenden Parteien auch miteinander aus. Aber gewünscht hätte ich es mir natürlich nicht so. Es ist jetzt aber so ein paar Tage nach der Wahl, denke ich, zu früh zu sagen, daraus kann überhaupt nichts auch Gutes werden. Und für die Union bleibt natürlich jetzt die Aufgabe bestehen, rhetorisch mal runterzuschrauben, ja, von wegen Politikwechsel und Wende und jetzt kommt alles ganz anders. Der Kompromiss und die Zusammenarbeit sind für die Demokratie als Ganzes, für die parlamentarische Demokratie im Besonderen und für die deutsche Form der Konsensdemokratie sowieso konstitutiv. Und da muss die Union auch wieder hin. Das ist Friedrich Merz prinzipiell ja intellektuell zuzutrauen. Aber das betrifft ja auch viele andere Menschen in diesen Parteien, zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns wieder an den Tisch und arbeiten zusammen. Genau.
Ja, also so viel zur Nachkriegsdemokratie. Kunde in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt haben wir ja dann doch aber auch ein recht erschreckendes Ergebnis für die AfD, die mit 20% einzieht. Wenn man sich einzelne Wahlkreise anguckt, dann sieht man sogar auch in Bayern, also man braucht jetzt nicht mit dem Finger irgendwie nach Bad Frankenhausen zu zeigen. Man sieht da auch in Bayern Kommunen, wo es an die 40% gab für die AfD in manchen Wahlkreisen, Direktmandate auch errungen wurden durch die AfD-Kandidaten. Ich glaube, es waren tatsächlich überall nur Männer, mir wäre jetzt keine Frau bekannt. Und, ja, wie sind denn diese Ergebnisse jetzt einzuordnen?
Es ist klar, dass unter den Siegern der Bundestagswahl die AfD natürlich ist, weil sie ganz stark auch Zuwächse hat. Ich fand ganz aussagekräftig eine Karte, die ich gesehen habe, wo die stärksten Zweitstimmen der der Wahlkreise aufgezählt wurden. Und da sieht man nämlich, dass auch in Westdeutschland die AfD in vielen, vielen Regionen inzwischen zweitstärkste Kraft ist. Da ist also ganz viel ins Rutschen gekommen im Parteiensystem in den letzten Jahren schon, so dass also auch im Westen ganz häufig die AfD die zweitstärkste Kraft ist. Im Osten ist sie durchgehend, was die Zweitstimmenergebnisse angeht, die stärkste Kraft. Und zwar auch nicht mit den Prozentzahlen, das ist so ein Fehler. Naja, Fehler, also eine andere Prognose gewesen auf Basis der bisherigen Wahlergebnisse hatte ich in die Links am Tag des Herrn am Sonntag, aber natürlich schon am Samstagabend, aber für Sonntag reingeschrieben, dass wir im Osten es, glaube ich, so mit 20-30% zu tun haben und im Westen zwischen 10-15%. Das müsste man jetzt mal wirklich korrigieren nach dieser Bundestagswahl. Es sind eher 30-40% im Osten und im Westen eben schon 15-20%. Und zwar das dauerhafte Potenzial dieser Partei, nicht einfach nur Protestwahl. Ne? Also man kann jetzt im Westen nicht anfangen, was im Osten schon als Narrativ nicht funktioniert hat, von einer Protestwahl zu sprechen.
Der Söder hat ja in Bayern ganz stark versucht, von dieser Anti-Ampel und vor allem Anti-Grün-Stimmung zu profitieren. Wie hat sich das denn bei den CDU-Verbänden im Osten dargestellt?
Ja, ähnlich. Also dieses ganze Grünen-Bashing, ja, auch wenn ich mir die Kritik daran nicht vollumfänglich zu eigen mache, weil ich meine auch gerade in den sozialen Medien auch schon Grüne erlebt zu haben, die auch sinnvolle oder sachliche Kritik gleich als Bashing verstehen. Aber es ist völlig unzweifelhaft, dass insbesondere Markus Söder, aber auch alle CDU-Granden in Ostdeutschland sehr viel auf die Grünen hetzen, muss man schon sagen. Das zahlt alles auf das Konto der AfD ein. Das muss man sagen. Diese Strategie ist gescheitert. Die war auch schon bei den Landtagswahlen im Osten letztes Jahr gescheitert. Es ist mir unbegreiflich, warum das weitergemacht wird. Vor allen Dingen, wenn man dann eben bei Koalitionsbildung ja am Ende dann doch wieder aufeinander zugehen muss oder eben in Minderheitssituationen landet oder wie in Sachsen oder ohne die Grünen wie in Thüringen quasi noch regieren kann, aber dafür mit dem BSW. Also das ist ja alles nicht konsistent von der Logik her. Ne?
Das Spannende ist ja, dass das erklärte Ziel der AfD ist, gar nicht die Grünen anzugreifen, wie es jetzt so CDU und CSU tun, sondern sie sagen eben auf Basis der anderen europäischen Entwicklungen, wo, ich sag's mal drastisch, die Mitte schon irgendwie zersetzt wurde, sehr stark, wenn nicht sogar ganz geschluckt wurde von links und rechts, eben die CDU zu zerstören. Das haben ja die Funktionäre über die letzten 2-3 Jahre ganz offen gesagt, auch über die Merz-Manöver hinweg wurde es jetzt im letzten Monat mehrfach gesagt von AfD-Funktionären, es geht darum, die CDU zu zerstören. Das ist ja oberstes Ziel. Kann man das im Osten schon beobachten? Hat da die AfD die CDU zerstört?
Also sie steht auf alle Fälle kurz davor. Also wir haben in Landkreisen, in ländlichen Landkreisen, in Thüringen jetzt hier, auch in der Umgebung, wo ich wohne, aber auch in Sachsen gibt es das Phänomen, dass das ganz so ist, dass die CDU inzwischen bei 10-15%, manchmal nur noch 20% so landet, je nach Kandidat und Kandidatin. Einzelne Gemeinden sind das noch krasser. Also das ist einfach der Fall. Ne? Und ich glaube, dass die CDU das strategisch im Osten ganz sicherlich nicht kapiert hat, und dass jetzt der Osten in der CDU allgemein aus dem Fokus gerät. Denn ein Novum dieser Bundestagswahl ist ja, dass wir jetzt einen Bundeskanzler haben werden in Friedrich Merz, der zum allerersten Mal seit der Wiedervereinigung seine Wahl nicht dem Osten verdankt. Mhm. Also zuvor war das so, dass alle Bundeskanzler, insbesondere auch die der SPD, also Gerhard Schröder und Olaf Scholz, ihre Wahl immer den Ossis zu verdanken hatten. Ich glaube, dass die AfD kein ostdeutsches Phänomen allein ist. Das ist jetzt wirklich auch allen bewusst geworden. Deshalb können wir mal hinschauen, wo sie eigentlich stark ist. Sie ist natürlich stark vor allen Dingen im Osten, aber sie ist auch im Westen stark, in Bayern, in der Pfalz. Das sind so traditionelle Lande. Es gibt auch in Hessen so Regionen. Für die gilt im Grunde genommen das, was es auch in Ostdeutschland gibt. So traditionelle Regionen, wo Rechte schon immer tolle Wahlergebnisse hatte. Sei es die NPD, sei es die DVU, sei es eben damals die NSDAP, so völkische Regionen seit 150 Jahren. Ja? Mhm. Das muss nicht heißen, dass die immer mehrheitlich völkisch gewählt haben, aber das sind Regionen, in denen zum Beispiel in Bayern die CSU oder eben auch in Hessen, in der Pfalz, die CDU das eigentlich immer quasi nach dem Zweiten Weltkrieg absorbiert hatte, dieses rechte Wählerpotenzial, und das bricht weg. Ja? Und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass das Christliche Und das ist nie unbedingt die Schuld der CDU, sondern dass das Christliche als politisches Gestaltungsmoment einfach keine große Bindungskraft mehr hat. Das sieht man in Sachsen extrem, ja, das sieht man aber auch in anderen, in westdeutschen Bundesländern. Für die große gesellschaftliche Mitte, die gar nicht so kirchengebunden ist, die mit dem Christentum keine Praxis mehr verbindet, ist die Christdemokratie so mit ihrem Anker auch in der katholischen Soziallehre, ja, in der Würde des Menschen, im Lebensschutz gar nicht von so großer Bedeutung. Insofern ist das Nachdenken der Union darüber, was sie eigentlich ausmacht, jenseits des Christlichen, was ein moderner Konservatismus sein kann, das hat schon auch einen Sitz in der Realität. Nur die Antwort kann offensichtlich nicht sein, Rechtspopulismus und Nachmacher der Rechtsradikalen. Ne? Aber das sieht man eben jetzt auch in einigen westdeutschen Regionen. Und dazu kommt das Typische, was wir immer so haben. Es sind strukturschwache Regionen und Städte, wo die AfD erfolgreich ist. Das heißt nicht, dass das arme Bereiche sind, aber das sind Bereiche, wo Leute Angst haben, den Anschluss zu verlieren. Ja? Und das Stigma, AfD zu wählen, das nimmt ab. Das gibt es im Osten schon gar nicht mehr. Ja? Also man hat kaum soziale Ausgrenzung zu befürchten, bloß wenn man AfD wählt, vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch nicht öffentlich groß an die Fahne hängt, das gibt es nicht. Und im Westen nimmt das deutlich auch ab, was man an so Wahlergebnissen wie in Gelsenkirchen und Kaiserslautern auch sehen kann. Dann ist es halt einfach so, dass dieses Stigma auch deshalb abnimmt, weil die anderen demokratischen Parteien, allen voran die Union, ja die Position der AfD übernehmen. Die Süddeutsche Zeitung hatte da vor der Bundestagswahl einen schönen Artikel, wo sie geschrieben hat, das CSU-Wahlprogramm entspricht dem AfD-Wahlprogramm von vor 10 Jahren. Ja? Aber man kann das eben auch für die SPD und die Grünen machen, wenn es zum Beispiel um die Verschärfung in der Migrationspolitik geht und vor allen Dingen auch um den Ton in diesem Wahlkampf, der, ich finde, ganz viele Leute ja auch zu Recht wirklich schockiert hat. Ja? Also es geht ja nicht bloß um die politischen Inhalte, sondern auch um den politischen Stil.
Ja, aber jetzt also mit diesen beiden Punkten muss ich einfach mal sagen, das ist ja jetzt auch kein Novum, diese strategische Fehleinschätzung, sondern wir hatten es in Bayern beim Wahlkampf gesehen gehabt bei Söder durch die Zuwächse. Da hat man nochmal so ein bisschen das Zwischending zwischen AfD und CSU durch die starken Freien Wähler. Aber da hätte man schon sehen können, man konnte in anderen Bundesländern sehen und ich finde eigentlich auch schon vor 3 Jahren, also es ist ja nicht jetzt irgendwie 12 Jahre her, dass wir gewählt haben und jetzt, oh Überraschung, kommt irgendwas. Es waren ja genug Testlabore irgendwie auf dem Weg jetzt bis zu diesem vorläufigen Endergebnis da. Und umso mehr fragt man sich, wie konnte das denn jetzt überhaupt so weit kommen?
Was jetzt den Osten angeht, da will ich gerne nochmal eine Minute hingucken, weil das jetzt auch im Westen kommt. Ne? Und ich glaube, also nicht so als Labor, dass es genauso kommt, aber dass man sich nochmal genau hinschaut, wie das eigentlich sein kann, dass sich die AfD als rechtsradikale Partei so richtig einnisten kann. Mhm. Denn die AfD ist dort stark, wo es diese Zukunftsangst gibt, wie ich es gerade schon gesagt habe, und ganz allgemein dort, wo so ein eigentümlicher Revanchismus, also so ein Rachegedanke gegen Fremde und andere geotherte Menschen besteht, die anders als die vermeintliche Mehrheit sind. Ne? Daher kommt, und da ist auch der rechtspopulistische Narrativ bei Friedrich Merz schon wieder, wenn der eben sagt, am Abend vor der Wahl, jetzt wird wieder Politik für die Mehrheit gemacht, ne? Dann ist immer die Frage, wer ist denn in dieser Mehrheit nicht inkludiert? Mhm. Dieser Revanchismus gegen Fremde, gegen das andere, ja, da ist das Ressentiment drin und das gibt es in unserer Gesellschaft und das gibt es auch in der Mitte der Gesellschaft. Das zeigen die sogenannten Mitte-Studien, ja, die Autoritarismus-Studien aus Leipzig, die zeigen das aber nicht aus lieber Jux und Tollerei, sondern das ist einfach so. Es gab schon immer auch Ressentiment in der CDU, auch in der SPD. Also es gibt überall Ressentiments gegenüber sozial oder wirtschaftlich schwachen Menschen, gegenüber Menschen mit anderer Herkunft, gegenüber Menschen mit anderer Sexualität und gegenüber Menschen mit anderem Geschlecht. Ne? Also, und dann gibt es ganz klar demografische Orte, wo die AfD stark wird, wo weniger Migrantinnen wohnen und wahlberechtigt sind als im Bundesdurchschnitt, ist die AfD stark. Wo weniger verdient wird als im Durchschnitt, wo mehr Männer leben, wo weniger junge Menschen leben und wo generell weniger wirtschaftliche und soziale Mobilität herrschen. Das alles trifft auf den Osten zu, auf den ländlichen Bereich im Osten noch viel mehr. Hier, wo ich jetzt gerade sitze, in Bad Frankenhausen, ist das zu 100% verwirklicht und deshalb erhält die AfD hier auch fast 50% der Stimmen. Aber es gibt auch Landkreise, Regionen und eben auch ganze Städte in Westdeutschland, wo das auch der Fall ist. Es geht um die sachlichen Bedingungen. Und an denen kann man natürlich was ändern. Ja? Denn natürlich kann man dafür sorgen, dass Migrantinnen und Migranten sich gut integrieren. Natürlich kann man dafür sorgen, dass die sich auch so integrieren, dass sie zum Beispiel selber Wahlrecht haben. Ne? Also Wahlrecht in Deutschland hatten jetzt 59 Millionen von 83 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen. Also man könnte auch mal schauen, zu sagen, wie können wir eigentlich demokratische Teilhabe besser gestalten. Ja? Und es ist schon eine Frage der wirtschaftlichen Sicherheit. Daniela Albert hat das ja in der Gotteskind- und Satansbraten-Kolumne in den letzten beiden Monaten nochmal beschrieben, gerade auch die Unsicherheit bei den jungen Menschen, aber auch die wirtschaftliche Unsicherheit durch alle Altersschichten hinweg. Es ist eine Unsicherheit da, die aus der Transformation der notwendigen aufgrund der Klimakrise herauskommt. Es gibt Leute, die arbeiten bei VW. Du hast ja früher in
Ingolstadt bei Audi. Aber hier auch Nähe Schweinfurt, SKF.
Ja, das und betrifft so. Also viele Industriebereiche in Deutschland, wo das eine große Frage ist und wo Facharbeiterinnen und Facharbeiter oder auch Ingenieure und Ingenieurinnen, da sind auch AfD-Wählerinnen, ja, sich fragen, was wird denn jetzt daraus? Ich meine, wer heute AfD wählt, weiß, was die AfD sagt, zu einem großen Teil. Insofern, dass es unsinnig ist, immer zu sagen, ihr seid nur noch nicht gut genug aufgeklärt, ja. Euch muss man nochmal erklären, dass das Faschisten sind. Ja, das ist so ein Paternalismus, so, das glaube ich, funktioniert nicht mehr. Aber die zum Beispiel sozialen und wirtschaftlichen Ursachen von Radikalisierung zu bekämpfen, das ist eine Aufgabe aller demokratischen Parteien. So, und dazu gibt es natürlich zu diesem, sagen wir mal, zu diesem Makrobild, zu diesem Großbild, zu der großen demografischen Lage und demokratischen Lage immer auch noch das, wie wurde jetzt eigentlich in den letzten Wochen Wahlkampf gemacht, also was ist wirklich in die Hirne der Leute gedrungen, und da ist es natürlich ein massiver Fehler gewesen mit der Migrationsdebatte und dass andere Sachen weggefallen sind. Aber es ist auch genau das, wovor die Kirchen gewarnt haben im Wahlkampf. Die Eskalation der Flüchtlingsdebatten, die menschenunwürdige Sprache im Wahlkampf, die Tatsache, dass die Narrative der AfD übernommen wurden, und all das hilft natürlich am Ende der AfD. Und in diesem Bild finde ich es fast schon tröstlich, dass es eben auch jüngere Menschen gibt, vor allem Frauen und in den großen Städten, die eben auch wegen dieser Eskalation der Debatten jetzt nicht Grüne und SPD, sondern die Linke gewählt haben. Nicht, weil ich der Partei sonderlich nahe stehe, aber ich finde es erstaunlich und eigentlich für unsere Demokratie doch auch ein gutes Zeichen, dass viele ErstwählerInnen, junge Menschen, damit der politischen Linken ja auch eine Chance einräumen und eben nicht rechtsradikal abdriften. Und das heißt im Umkehrschluss nämlich auch, dass aus diesen sozial-ökonomischen, wirtschaftlichen Gefahren, die ich gerade beschrieben habe und die es zu bekämpfen gilt, nicht automatisch folgen muss, dass man rechts wird. Sondern es gibt auch andere Wege.
Kommen wir zum zweiten Punkt. Am Anfang haben wir es ja schon gesagt, nämlich die christliche Perspektive auf dem Wahlkampf. Was bedeutet das Ergebnis jetzt für die Kirchen?
Ja, ich würde jetzt mal aufteilen wollen, wir haben die Christinnen gewählt und Christen und dann für die Kirchen, ne?
Ja gut, du hast echt die Zahlen, wie Christinnen und Christen gewählt haben.
Ja, denn die Forschungsgruppe Wahlen,
okay,
hat im Rahmen ihrer Nachwahlbefragung, also die in den Wahlbüros gemacht werden, auch gefragt nach der Religionszugehörigkeit, die Menschen, die sie da gefragt hat. Und das finde ich ganz interessant und spannend. Also, warte mal, Spoiler, es ist überhaupt nie spannend, aber ich sag noch mal kurz, warum.
Interessant trotzdem.
Wählerinnen und Wähler werden, nachdem sie ihre Stimme abgegeben haben, gefragt, wie sie gewählt haben. Sollen dann möglichst ehrlich antworten und dann auch noch ein paar sozioökonomische Daten hinterlassen. Und dazu gehört eben auch die Religionszugehörigkeit. Und als erster Gedanke dazu nochmal, es fehlt was. Nämlich, man konnte angeben, ob man katholisch, evangelisch oder ohne christliche Konfession ist. Das heißt, da konnte man zum Beispiel nicht angeben, ja, ich bin aber Teil einer Moscheegemeinde oder jüdisch oder Hindu oder was auch immer. Ne? Also, liebe Forschungsgruppe Wahlen, wir haben in Deutschland ungefähr 3,5 bis 5 Millionen Muslime. Davon sind mehr als die Hälfte Bundesbürger und dürfen wählen. Und ich finde, man kann das in der Nachwahlbefragung durchaus auch mal erheben. So, was ist dabei rausgekommen? Wir erinnern uns an das CDU-Ergebnis von 28,5 und das AfD-Ergebnis von 20,8. Die beiden sind jetzt relevant für die Zahlen, die ich jetzt kurz hier nochmal vorstelle, die ich entnommen habe, einen Bericht der katholischen Nachrichtenagentur, den wir hier auch verlinken. Demnach kam unter Katholiken die AfD auf 18% und unter Protestanten auf 20% und unter Konfessionslosen auf 24%. Also bei den Katholiken leicht weniger, bei den Protestanten genauso viel wie in der Gesamtgesellschaft und unter Konfessionslosen stärker als in der Gesamtgesellschaft. Bei den Protestanten, also den lieben evangelischen Christen, zu denen du und ich auch gehören, schnitt die SPD mit 20% besser ab als in der Gesamtbevölkerung, also 4% besser fast, 3,5. Bei den Katholiken erhielt die bisherige Kanzlerpartei, lese ich in dem Artikel, aber nur 15%. Also gerade so, wie es dann am Ende auch fast ausgegangen ist. Die Katholikinnen und Katholiken in Deutschland haben zu 39% die CDU gewählt.
Ui.
Ja, nee, da wird es interessant, ne? Und bei den Protestanten deckte sich das Unionsergebnis mit 29% tatsächlich genau mit dem, was sie am Ende bekommen haben, also fast genau, ne? Ohne christliche Konfession, die Wählerinnen, die das angegeben haben in der Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen, haben nur 22% für die Union gestimmt. So, das heißt, Friedrich Merz, der ja selber Katholik ist, verdankt, naja, also hat unter Katholiken und Katholikinnen deutlich mehr Begeisterung erzeugen können für seinen politischen Kurs als in der nicht-katholischen Mehrheitsgesellschaft, ja, und bei den Konfessionslosen hat er sogar noch 6% im Vergleich zu dem tatsächlichen Endergebnis, was er dann erreicht hat, verloren. Gut, aber davon mal abgesehen, unter Katholiken und Katholiken war die CDU sehr erfolgreich und tatsächlich auch messbar erfolgreich, während alle anderen Sachen, selbst das bei der AfD-Wählerinnenschaft, so eigentlich im Fehlerbereich von solchen Hochrechnungen ist, denn das sind Hochrechnungen am Ende. Ja? Man kann zwei Dinge wirklich mitnehmen, was die Christinnen bei dieser Bundestagswahl angeht. Sie wählen weniger als die restliche Bevölkerung AfD.
Naja, wobei das war jetzt bei den Protestanten nicht so.
Doch, auch da sind es ja 4% weniger als bei den Konfessionslosen.
Okay.
Und 4% ist über der Fehlertoleranz.
Ja.
Also Christinnen und Christen wählen zwar weniger als die konfessionslosen AfD, aber sie liegen mit ihrer AfD-Wahl am Ende im Bevölkerungsdurchschnitt. Ich glaube, so ist es ganz gut gesagt. Während bei den Katholiken und der CDU der einzige Spike ist, der wirklich total signifikant ist, weil es ja wirklich fast 10% mehr sind. Mehr als 10% mehr, ja? Dass Katholiken dann CDU wählen. Und das deutet darauf hin, dass Katholiken und Katholiken in Deutschland ziemlich konservativ sind. Das ist aber auch keine große Überraschung in einem total konservativen Land. Ja.
Ich würde aber auch schon behaupten, dass da doch die Basisarbeit der jeweiligen Wahlkreis, Wahlkämpfer doch auch sehr stark noch ist, insofern, als dass sie auch in den katholischen Kirchengemeinden und sowas irgendwie verhaftet sind.
Das kann sein, ja.
Ich denke, das ist schon so ein Klischee, was noch stimmt. Und was ich, glaube ich, auch sagen muss, also mein educated guess wäre durchaus, dass man als CDU-Kandidat eher die Leute dazu bringen müsste, mal aktiv die Partei dann nicht zu wählen. Also ich glaube, gerade unter Katholiken haben sie eine sehr hohe Basis, die halt einfach ihr Kreuz bei der CDU macht und wo sehr, sehr, sehr viel passieren müsste, dass sie mal nach 30, 40, 50 Jahren ihr Kreuz woanders machen.
Ja, und das ist schön, dass du diese zwei Punkte nochmal ansprichst. Das erste kleinere, aber für die CDU massive Problem ist die demografische, altersmäßige Zusammensetzung.
Ja.
Es schwankt auch bei SPD, Grünen und Linken immer wieder. Ja, jetzt im Moment ist es halt so, dass die Grünen und die SPD bei Erstwählerinnen und Erstwählern und auch bei den Jugendwahlen eher schlecht abschneiden. Hat auch was mit der Ampel zu tun. Die Linke absorbiert dieses Potenzial. Ja? Aber die CDU hat seit 20 Jahren immer schlechte Jugendwahlergebnisse. Und das, was sie an alten Wählerpotenzial, also wirklich alt, man muss sich ja nicht schämen, wenn man alt wird, ja, Wählerpotenzial jetzt demnächst wirklich auf biologischen Wege einbüßt, das kommt nicht mehr nach. Und das korreliert auch mit der Religionszugehörigkeit, weil natürlich viel, viel weniger Menschen Kirchenmitglied sind in Deutschland in den jüngeren Alterskohorten als in den älteren. Das ist ja keine lineare Entwicklung, sowohl bei der Kirchenmitgliedschaft als eben auch bei der CDU-Wählerinnenschaft. Und da hat die CDU schon ein demografisches Problem. Das andere ist, wir wissen aus reichlich politikwissenschaftlichen, soziologischen, religionssoziologischen Untersuchungen, unter anderem eben auch aus Forschung von Gerd Pickel, aber auch aus der Leipziger Autoritarismusstudie, aus dem Sachsen-Monitor, aus dem Thüringen-Monitor, aus einer großen Menge von Untersuchungen, ja, wissen wir, dass Christinnen und Christen ausgesprochen Institutionen treu sind. Ja, also die vertrauen Institutionen. Beim Parteienvertrauen gar nicht mehr so signifikant anders im Osten vor allen Dingen als die Mehrheitsbevölkerung, aber sie haben Institutionenvertrauen, sie haben Vertrauen in die Demokratie, in den Rechtsstaat. Und das hält ja auch unsere Republik zusammen, das ist ja auch eine schöne Sache, äußert sich aber genau in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich man ist treu nicht nur den Institutionen unseres Staates gegenüber, sondern häufiger auch noch treuer gegenüber alten Mustern, Milieuzuschreibungen und eben auch Wahlentscheidungen. Ja? Und die vererben sich auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt total abbrüchig ist, aber es nimmt halt mit dem demografischen Wandel ab. Ist eine Nachricht für die CDU und für uns, die wir jetzt hier in der Eule ja vor allen Dingen auch ganz häufig auf die Christinnen und Christen und auf die Kirchen schauen, ist das schon erstaunlich, dass die CDU nochmal bei den Katholikinnen und Katholiken so einen ganz großen Erfolg feiern konnte. Ne? Also 39%, das sind ja fast 40%, das ist ja jetzt wirklich mal Volksparteigröße.
Ja.
Und das nach diesem hochpolarisierenden und politisierenden Wahlkampf. Also das muss man schon auch nochmal zur Kenntnis nehmen, dass die Reaktion jetzt auf auch die letzten anderthalb Monate, Migrationswahlkampf der CDU, CSU, für die Katholikin nicht war, zu sagen, okay, jetzt gehen wir aber härtenweise woanders hin. Aber das wiederum, ne, die Zeiten sind komplex, kann auch und wird auch daran einfach hängen, dass die SPD und die Grünen, also sagen wir mal die nächst anderen Alternativen dafür, jetzt einfach nach dieser Ampelregierung da auch ausgefallen sind für die Leute. Ja? Da muss man ganz ehrlich sagen, plus weil ja jetzt in den letzten Wochen auch nochmal ganz viel über das Verhältnis von Union und Kirchen gesprochen wurde und geschrieben wurde, nochmal viel mehr, auch nachdem wir das in der Eule gemacht haben und nachdem wir das hier im Podcast hatten. Danach gab es ja solche Beiträge jetzt in der Eule nie noch hundertfach, aber anderswo haben sich die Leute ja noch die Finger wund geschrieben. Dieses Wahlergebnis zeigt nicht, dass die CDU-Kritik der Kirchen auch die katholische Kritik aus dem CDK oder auch von Prälat Jüsten verfehlt war. Denn niemals hat das CDK oder Prälat Jüsten gesagt, ihr dürft oder sollt die CDU nicht wählen. Sondern es ging dabei, sagen wir mal, um einen Ordnungsruf gegenüber der CDU aus katholischer Perspektive. Ja? Und ja, dieses Singuläre, was wir in unserem Wahlcheck Religionspolitik gesagt haben, nämlich, dass die Deutsche Bischofskonferenz, also die Bischöfe in Deutschland und auch die Evangelische Kirche von der Wahl der AfD abgeraten haben, das ist ja singulär in der deutschen Geschichte, dass da die Reaktion bei den Katholiken und Katholiken nicht ist, zu sagen, jetzt wähle ich aber die Linke. Das ist schon irgendwie auch klar, sondern die Leute, gute Katholikinnen und Katholiken haben einfach gesagt, natürlich wähle ich die CDU oder die CSU als demokratische Partei, da bin ich auch mit meinem Kirchenmitgliedschaft, da bin ich in meinem Kirchenkreis, da bin ich in meiner Pfarrei sicherlich in der guten Mitte. Wir können durchaus mitnehmen, dass die Katholikinnen und Katholiken in Deutschland durchgehend konservativer sind im politischen Sinne als die evangelischen Christinnen und Christen und dass in der evangelischen Kirche oder andersrum, dass evangelische Christinnen und Christen auch noch ein bisschen mehr zur SPD halten als die Mehrheitsbevölkerung, kann darauf hindeuten, dass man ein Gespür für Mitleid hat, dass man eine gewisse Treue hat, dass man sagt, man will nicht, dass man sich gegen zu einfache Schuldzuschreibungen wehrt, dass man sagt, die SPD war es ja doch nicht ganz alleine oder whatever auch. Aber weder das eine noch das andere kündet von irgendeiner parteipolitischen totalen Schlagseite. Also
ja, also bevor du das noch groß weiter interpretieren musst, das wissen wir jetzt einfach nicht, was dafür jetzt die beste Erklärung ist, kann man dann doch aber auch sagen, hätten die Christinnen und Christen alleine in diesem Land abgestimmt, dann hätten wir doch eine GroKo schon mit absoluter Mehrheit, ne, fast.
Also dann hätten wir genau das gleiche Ergebnis, was wir jetzt hätten. Außer, dass die CDU halt so stark gewesen wäre, dass die GroKo vielleicht in dem Bundestag, aus dem aber die FDP und BSW genauso rausgeflogen wären. Also die haben nämlich unter Christinnen und Christen auch keine größere Zustimmung als in der Mehrheitsgesellschaft. Hm. Oh, im Rest der Gesellschaft. dass dann CDU und SPD mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit hätten. Ja? Aber ansonsten hätten wir auch, wenn nur die Christinnen und Christen in Deutschland gewählt hätten, nach diesen Hochrechnungsdaten der Forschungsgruppe Wahlen genau das gleiche Ergebnis.
Ja, diese Arithmetik mal im Hintergrund ist es ja umso spannender, weil die Parteien wissen das ja in gewisser Weise auch und die Biologie regelt das jetzt auch wahrscheinlich nicht in den nächsten 4 Jahren, sondern ein bisschen länger wird es dann schon noch dauern. Was da denn jetzt an politischen Projekten so ansteht, auch mit Blick auf den Wahlcheck, was wir da so für Themen hatten, was können wir denn jetzt so in Sachen Staatsleistung, Demokratiebildung, Kirchengebäude, Arbeitsrecht, Pflegereform, Islamkonferenz und so weiter denn erwarten?
Ja, das ist schön, dass du das jetzt alles nochmal aufgezählt hast, denn ich hätte es ja jetzt eigentlich fast dabei belassen, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Michael, zu sagen, das lest ihr in der Eule. Mhm. Ich glaube, in einem weiteren Sinne, wenn ich mir die Kommentierung der letzten Tage der Wahlergebnisse aus den Kirchen anschaue, sehe ich bei den verantwortlichen Leitungspersonen, dass sie sich wünschen, dass die Leute jetzt verantwortlich an den Tisch kommen, dass ordentlich verhandelt wird, dass auch soziale Belange wieder in den Vordergrund rücken, nicht bloß die Migrationsfrage, dass an der menschenwürdigen Migrationspolitik festgehalten wird, warum auch nicht, das ist selbstverständlich der Fall. Dass aber vor allen Dingen sich gewünscht wird, zu einer neuen Sachlichkeit zurückzukehren, die eben diesem Gift des Wahlkampfs da auch ein bisschen den Boden entzieht. So verstehe ich die Stellungnahmen der EKD-Ratsvorsitzenden Bischöfin Kirsten Fers und auch die Stellungnahmen von Georg Betzing zum Beispiel, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist das Kirchenoffizielle. Jetzt haben wir auch eine Kommentierung noch in der christlichen Publizistik, in der katholischen Publizistik vor allen Dingen. In der evangelischen Publizistik ist die Kommentierung harmlos bis nichtssagend dämlich, um es mal ganz deutlich zu sagen. Weil da wird einfach auch gesagt, komm, lass uns mal alle nochmal reden und man soll auch niemanden ausgrenzen. Mhm. Und da sage ich mir immer, ja gut, dann setzt euch dann halt mal, macht das mal. Ja? Da wird auch ganz häufig dieser EKD Aktion Verständigungsorte, Hashtag Verständigungsorte noch nach vorne gestellt. Damit ist aber nach meinem Dafürhalten nicht gemeint, dass man die ganze Zeit Faschisten appeasen soll. Ja? Also, liebe evangelische Publizistik, get better. Ja? Aber be that as it may, in der katholischen Publizistik, die ja auch noch ein bisschen größer und breiter ist vom Spektrum her, gibt es erstaunliche Kommentierungen bis dahin, dass die Kirchen sich jetzt eben dann doch für whatever öffnen müssten. Das finde ich erstaunlich, das aus diesem Wahlergebnis mitzunehmen, dass man sich gegenüber der AfD öffnen sollte. So drastisch und schlimm das Wahlergebnis auch ist, desto deutlicher muss doch werden, dass die AfD gerade dort stark ist, wo konfessionelle Bindungen nachlassen, wo Gesellschaft sich total verengt, ja, wo das, was uns als Christinnen und Christen am Herzen liegt, jenseits von religiösen Praktiken, sondern Menschenwürde, Gleichberechtigung, in Bewusstsein für eine gemeinsam gestaltete Zukunft unter die Räder kommt. Und wenn ich dann lese, dann müsste man die AfD jetzt quasi mit ins Boot holen, dann denke ich immer, Leute, denkt mal zum Beispiel an die Katholikinnen und Katholiken. Nicht alle, da gibt es auch total Konservative, gibt es auch AfD-Wähler, gibt es auch Rechte, ja. Aber denkt eben auch mal an die Christinnen in den Bistümern Görlitz und Magdeburg, die sich kreativ und mit großem Engagement für die Demokratie einsetzen. Das sind nicht die Leute, die AfD wählen, ja? Sondern die dort, wo die AfD so diese Landkreise und Gemeinden hat mit 40-50%, da spielt die Kirche kaum eine Rolle mehr. Ja? Und sie wird auch nie wieder für diese Menschen eine große Rolle spielen. Ja? Sondern das ist vergebene Liebesmühe. Das heißt nicht, dass die Kirche den Leuten, wenn sie Anfragen haben, den Rücken kehren sollte. Aber zu denken, dass da irgendjemand von den Weidels, Höckes, und wie sie alle heißen, ein Interesse daran haben, mit der Kirche in irgendeiner Form institutionell was anfangen zu wollen, ist völlig irrig. Diese national-chauvinistische, rassistische Politikrevolte, die wir hier weltweit erleben, ist in Deutschland nicht christlich. Sie ist betont antikirchlich und sie ist gegen die Werte und das Gepräge des Christentums gerichtet. Und das haben dann schon die Führungsebenen der Kirchen stärker begriffen, als das manche Kommentatorinnen schon ergriffen haben.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht vom Februar. Ich bin fündig geworden dieses Mal in der Kontextwochenzeitung. Da gibt es nämlich einen Artikel zum Verein Move On Menschenrechte Tübingen. Der Tübinger Verein setzt sich seit Jahren schon für die Rechte Geflüchteter ein. Das tut er sehr konkret, indem er Familien bei den schwierigen Zusammenführungen begleitet. Und einen Schwerpunkt hat der Verein vor allem zurzeit bei der Ausreisehilfe für afghanische Frauen. Der Verein übernimmt damit von zivilgesellschaftlicher Seite aus einen Auftrag, den sich die Regierungen eigentlich selbst gegeben haben. Wir erinnern uns, was da in Afghanistan vorgefallen ist, und man will ja auch die Verantwortung wahrnehmen. Und nun werden die Mittel für die Initiative Move On in Tübingen von 30.000 auf 15.000 halbiert, und zuvor wurden schon die Bundesmittel gestrichen, was eigentlich ein Unding ist. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Was mich aber hat aufhorchen lassen und was ich die gute Nachricht finde daran: die Menschen in und um den Verein, die lassen sich nicht entmutigen. Ihnen geht es um die richtige Sache und sie werden sich trotz aller politischen Umstände weiter für andere einsetzen. Das kann uns allen ein Beispiel sein. Denn das politische Umfeld wird nicht einfacher werden in den nächsten Jahren. Dass es diese Menschen noch gibt, ist doch eine gute Nachricht. Philipp, in guter Tradition, nimm uns mit in den nächsten Monat März.
Ja, also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen ratlos, ich glaube, wie so viele Menschen. Wir werden die Regierungsbildung im Bund sicherlich verfolgen. Es wird ja irgendwie irgendwann mal verhandelt werden. Ich glaube, die werden im März nicht fertig, um es mal ganz einfach zu sagen. Aber man kann das ja schon nochmal verfolgen. Ich habe ja gerade schon mal den einen Artikel in der Eule erwähnt mit den Aussichten für im engeren Sinne religionspolitische Themen. Da sind aber auch Themen dabei, die den Kirchen schon seit langer Zeit am Herzen liegen, für die Chancen mit einer GroKo jetzt tatsächlich gestiegen sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine richtige, umfassende Pflegereform. Mhm. Die wird nicht perfekt dann irgendeinem von diesen Lagern entsprechen, Lagern in Anführungszeichen, aber es braucht eine große Pflegereform. Und das war in der Ampel nicht möglich, das war auch vorher nicht möglich, das wäre auch mit einer Partikularregierung nicht möglich, sondern da brauchst du diese große Konsensdemokratie.
Und du glaubst, Gesundheitsminister Jens Spahn wird das gelingen?
Das weiß ich nicht, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der nicht Gesundheitsminister wird, aber wie dem auch immer sei, also man kann sich, das ist so fast schon ein bisschen Zynismus, mein lieber Michael, denn der weil der Punkt ist, wir haben in Deutschland diese Konsensdemokratie und das kann man als jemand mit starken politischen Überzeugungen auch immer sehr schwierig finden. Aber der Kompromiss, das Zusammenarbeiten, das ist schon auch ein demokratischer Wert an sich. Und jetzt, wo wieder diese beiden großen und mächtigsten Parteien des Landes in einer großen Koalition sind, die eben auch in den Ländern und Kommunen tonangebend sind, da könnte sich tatsächlich auch zugunsten unserer Demokratie einiges bewegen. Und das muss sich auch bewegen, wenn unsere deutsche Konsensdemokratie eine Zukunft haben soll. Und so kritisch man die auch sehen kann, die Konsensdemokratie, was ist denn das Gegenmodell von Konsens und Institutionen und Festhalten an Entscheidungen von gestern und sie sinnvoll weiterentwickeln in Absprache mit unterschiedlichen Stakeholdern oder gesellschaftlichen AkteurInnen, ja, dann ist ja die Alternative immer nur entweder Autoritarismus oder dieses ganz neoliberale, libertäre Durchziehen, ja, und wer das haben will, dieses Hü, Hot, immer ins Radikale gehen, der muss natürlich jetzt in die USA gucken. Und da sage ich mir, das will ich natürlich nicht, sondern eine gewisse Verlässlichkeit, von mir aus dann auch Langsamkeit, ja, und auch wieder Langweiligkeit der Politik ist ja durchaus vorzuziehen. Ja? Also ich finde, die deutsche Bevölkerung ist in einem erheblichen Ausmaße politisiert und emotionalisiert nach diesem Wahlkampf. Der Emotionenhaushalt muss sich wieder beruhigen. Es ist auch eine angenehme Politisierung, dass wir über viele Fragen diskutieren, aber wir müssen in der Sache diskutieren über die Sachen, die jetzt kommen.
Und dann schauen wir mal, ob wir so ein Kondensat vielleicht schon dann doch Ende des Monats im nächsten Re haben, nämlich in Form eines Koalitionsvertrages. Du bist wenig optimistisch, aber...
Ich glaube nicht, man wird aber sehen und das, glaube ich, werden wir am Ende des Monats schon noch sehen. Die Frage ist, ob wir uns das im Podcast immer wieder vornehmen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns das wissen, inwieweit wir einfach auch bundespolitisch hier im Podcast sein sollen.
Naja, zumindest die Passagen, wo es jetzt wirklich um dezidierte kirchen-religionspolitische Themen geht in dem Koalitionsvertrag, und die werden ohne Zweifel da sein, die werden wir mal rausnehmen.
Weil allgemeines politisches Kommentieren gibt es ja in der Welt genug. Ich denke, was wir im März sehen werden, ist, ob sich Friedrich Merz als Person und die CDU, CSU als Parteien zusammenreißen können. Auch in der Stimmung und in der Art des Gesprächs, das wird man in diesem Monat dann schon auch sehen können, unabhängig von konkreten Ergebnissen. Und was sonst wichtig wird, wir bewegen uns auf den Evangelischen Kirchentag in Hannover zu. Da wird es ein bisschen Berichterstattung im Vorhinein in der Eule geben. Und es gibt das große Thema Kirche und Geld. Das ist aber ganz vielfältig, aber da würde ich meinen, wird es in den nächsten Wochen was dazu in der Eule geben. Also wie gehen die Kirchen mit weniger werdenden Geld in Zukunft um.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Philipp, und vielen Dank fürs Zuhören an alle. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Form eurer Wahl da. Liked und teilt auch diese Episode auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Das wäre ganz wunderbar. Unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Und ich sage Tschüss.
Tschüss.